Hi, ich bin Björn vom Wohnmobilkind. Und Vanlust bedeutet für mich, in unserem Kastenwagen unabhängig und frei zu reisen, die Welt zu entdecken und dabei das Zuhause immer dabei zu haben.
Vanlust. Bewusst auf Rädern.
Heute soll es um ein wundervolles Thema gehen, welches eine, ja, doch sehr kreative Möglichkeit darbietet, um seine Umgebung während des Unterwegsseins zu erkunden. Und dazu habe ich mir wieder zwei ganz liebe Menschen eingeladen, und zwar die Nadine und den Rickard. Hallihallo erstmal.
Hallöchen.
Hallöchen.
Cool, dass ihr dabei seid. Ihr beiden wart ja in der Folge 94, war es, glaube ich, zum Thema Mikrocamping schon mit am Start, weil ihr ein Opel Corsa ist es gewesen, oder? Genau, den umgebaut habt zu einem Mikrocamper, und da habt ihr ganz viel zu dem Thema erzählt. Und ihr seid auch leidenschaftliche Geocacher, und das macht ihr quasi immer, wenn ihr unterwegs seid. Und deswegen, glaube ich, seid ihr auch die Perfekten für diese Folge, wo wir das ganze Thema Geocaching einfach mal ein bisschen beleuchten wollen. Wie das funktioniert, was es überhaupt ist, worauf man zu achten hat, was es auch mit dem Thema bewusst unterwegs sein zu tun hat. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und wie gesagt, das ist eine schöne Möglichkeit, einfach auch kreativ seine Umgebung zu erkunden. Vielleicht sagt ihr aber einfach nochmal zwei, drei Worte zu euch, die vielleicht die andere Folge noch nicht gehört haben, wer ihr seid, wo ihr herkommt, was ihr macht und so.
Also erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, wieder mal. Und jetzt hoffentlich noch einige vom Geocaching überzeugen können. Und wir sind, wie schon gesagt, das Nadine und Rickard von Frieda Reis. Wir waren in Folge 94 zu Gast. Und ja, wir sind kleine Heimatabenteurer, Wochenendabenteurer. Wir leben quasi fürs Wochenende und entfliehen dann eigentlich immer unserem Großstadtdschungel hier in Hamburg, fahren manchmal nur eine halbe Stunde raus, manchmal 10 Stunden bis nach München oder so oder in die Alpen, und versuchen da mit Low-Budget-Mitteln trotzdem das Bestmöglichste rauszuholen und halt einfach die schönsten Orte Deutschlands kennenzulernen. Ja, und die zu fotografieren vor allen Dingen auch. Und zu becachen. Also einiges vor Ort machen.
Cool, cool. Ja, kleine Mikroabenteuer, ihr habt das jetzt schon angesprochen. Und letztendlich sind ja Geocaches auch kleine Mikroabenteuer, ne? Die können ja von ganz einfach bis ganz schwer, dazu können wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen mehr sagen, variieren. Und das finde ich auf jeden Fall eine super Variante. Aber vielleicht könnt ihr ganz kurz einen Ausflug machen, was Geocaching an sich überhaupt ist.
Also Geocaching ist ein Spiel, was man mittlerweile einfach per Smartphone spielen kann. Also man lädt sich eine App runter, dann öffnet sich da eine Karte, also wirklich wie so eine Google Maps Karte, und man hat kleine Punkte eingezeichnet sozusagen, um das jetzt mal ganz einfach auszudrücken, kann sich dann einen von diesen Punkten aussuchen, und dann in der realen Welt quasi findet man vor Ort etwas an diesen Koordinaten, die da angegeben sind. Und das ist dann der sogenannte Geocache, den man da vor Ort findet, und der kann von bis aus, wie du gerade auch schon meintest, das können kleine Döschen sein, das können aber auch, wir waren schon in ganzen Garagen, die umgebaut wurden, zu einer Art Escape Room. Genau, also wirklich von bis, und Ziel ist es quasi immer, sich einfach seinen eigenen Nickname, den man sich am Anfang mal zugelegt hat, in das sogenannte Logbuch einzutragen. Also das ist meistens irgendein kleines Büchlein oder ein Zettel, der da drin liegt in dem Cache. Genau, und dass man so quasi seine eigene persönliche Sammlung immer weiter erweitert. Und dadurch, dass es quasi auf der ganzen Welt Geocaches gibt, können wir das und auch andere Cacher und auch jeder quasi kann das super nutzen, um damit einfach die Welt oder wir vor allem eben unsere Heimat Deutschland viel besser zu erkunden, weil wir kommen an Ecken, da wären wir sonst nie hingekommen, einfach nur, weil da ein Einheimischer einen coolen Cache und eine coole Location gelegt hat.
Also sagen muss, das ist auf jeden Fall eine kostenlose App. Man kann das theoretisch immer kostenlos spielen. Es gibt jedoch aber die Premium-Funktion, das ist eine Funktion, da werden wir gleich einmal ein bisschen genau drauf zu sprechen kommen. Da geht es darum, man kann als Cache-Verstecker, also das Geocaching ist ein Community-Based-Spiel, das heißt, es wird nicht von einer Firma Geocache gelegt, sondern jeder Mensch, der dort an diesem Spiel teil hat, also das Spiel spielt, kann auch seinen eigenen Geocache veröffentlicht. Und da gibt es so Reviewer, also Leute, die irgendwie in jedem Bundesland oder in jeder Region die Geocaching-Plattform vertreten und einmal schauen, liegt der Cache jetzt auf einem Privatgrundstück, liegt der Cache irgendwie auf einem illegalen Bauwerk.
Hält er sich nicht quasi an die Richtlinien, das überprüfen auch Leute aus der Community, also nicht selber von dem Unternehmen Geocaching, sondern es ist quasi, ja,
alles
kommt von den Spielern heraus. Und das ist auch so, was wir an dem Spiel so lieben.
Genau, also das Unternehmen Geocaching, die bieten quasi einfach nur die Plattform, ja, die man zum einen kostenlos benutzen kann, aber jeder Spielteilnehmer sozusagen kann Geocaches finden, kann sie aber auch legen, wenn er nach gewissen Richtlinien natürlich, die vorgegeben sind, die genau. platziert. Ja, und was sind das zum Beispiel für Richtlinien?
Beispielsweise dürfen die einzelnen Caches dürfen 165 Meter, glaube ich, 161 Meter auseinander liegen. Mhm. Das heißt, die dürfen nicht näher liegen, um einfach vor allem das Risiko zu minimieren, dass man, wenn man jetzt gerade einen Cache sucht, dass du aus Versehen gleich noch einen anderen findest, damit dieser Spaß halt nicht verloren geht und vor allem auch die Mühe, die sich ja manche Owner, so nennt man das, wenn jemand einen Cache selber legt, ja, weil da eben viel Mühe drin dahinter steckt, ist eben diese Regel zum Beispiel. Was gibt's noch?
Es darf kein Privatgrundstück betreten werden, außer es gibt die Erlaubnis dazu. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Cases auf Privatgrundstücken, also gerade all diese ganzen großen Geschichten oder auch eben, keine Ahnung, in der Highline 179, das ist so eine Hängebrücke in Reutze in Österreich, in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen, da ist halt so eine riesige Hängebrücke, das ist, glaube ich, die längste oder die höchste Europas, eins von beiden ist es. Ja. Und da hast halt in der Mitte, hast halt auch dann so ein Cache versteckt und du musst da aber halt Eintritt bezahlen. Das ist halt auch so ein Ding, eigentlich darf ein Geocache kein Geld kosten. Genau. Es gibt so Sonderregelungen, wie bei sowas oder irgendwie in einem Zoo. In Hannover gibt es zum Beispiel auch einen Geocache, der führt über mehrere physische Stationen durch den Zoo. Und das sind dann so Sonderregelungen. Aber dann gibt es auch wieder zum Beispiel, in Paderborn war das, da ist das, müssen wir nachreichen, Nixdorf-Museum, glaube ich. Also so ein Computer-Museum. Und das ist auf 4 Etagen, das ist unglaublich spektakulär. Und mit Geocaching kommt es zum Beispiel komplett kostenlos da rein. Sonst kostet der Eintritt 12 Euro. Wenn du den Geocache machst, der dich auch durchs komplette Museum führt, bezahlst du halt keinen Eintritt. Du kannst dir halt quasi am Start, holst du dir halt deine Karten so raus, weißt du? Und dann geht's halt los durch die Station. Und das ist wirklich mega.
Super cool und super kreativ natürlich auch, ja. Also so funktioniert das. Man muss sich anmelden dort auf dieser Plattform, weil sonst weiß man ja nicht, wo die Caches sind, ne? Ja. Außer dir erzählt mal jemand, dort und dort liegt quasi einer, aber ne, bringt ja nichts. Und dort legt man sich sozusagen ein Nickname an und mit dem kann man dann sozusagen immer in dieses Logbuch schreiben, genau. Und ihr habt es gerade schon angesprochen, dass das sehr kreativ letztendlich auch ist, ne? Vielleicht nehmt ihr uns da mal mit in die verschiedenen Typen der Geocaches.
Ich würde nochmal ganz kurz mal einen Punkt von eben wieder zu Ende gebracht, glaube ich, mit der Premium-Funktion. Also die Owner haben die Möglichkeit, ihren Cache als Premium-Only zu setzen. Das bedeutet, dass, weil du kannst dir die App jetzt runterladen, wenn du diesen Podcast jetzt hörst, und die Cache in deiner Umgebung anschauen. Du wirst aber halt sehen, das sind einige sind da halt farblich und die anderen sind alle grau markiert. Das sind alles Premium-Cache. Das machen die Owner einfach, um ihre Cache zu schützen, weil da kommen wir jetzt ja gleich drauf zu sprechen, was es da alles für unglaubliche kreative Basteleien und sehr, sehr geldintensive Basteleien, das da auch sind. Mhm. Und die sollen halt geschützt werden so. Und die sollen halt vor allem geschützt werden von Leuten, die sich einmal die App runterladen und dann theoretisch einfach einen Cache nach dem anderen anfahren und die halt kaputt machen. Das gibt's halt super regelmäßig, dass Cache komplett geklaut werden oder halt eben mutwillig zerstört werden, weil man halt nicht daran kommt, weil es halt nicht eben nur diese Dose ist, die man halt von denen alle mal gehört haben, die man da im Wald finden kann, sondern wie gesagt, es gibt ganze Stromkästen, es gibt große Vogelhäuser, die über eine Batterie zum Beispiel, die in der richtigen Position an den Cache gehalten werden muss, dann geht die Klappe zum Beispiel auf. Ach, geil. Oder irgendwelche Steckverbindungen setzen. Also es gibt eigentlich nichts, was du dir nicht vorstellen kannst. Es ist wirklich, es gibt, das, als wir damit angefangen haben, vor circa 2 Jahren so, war in Geocaching, da hat sich für uns eine komplett neue Welt eröffnet, weil wir waren an Orten, an denen wir jeden Tag vorbeigekommen sind, dann haben wir da auf einmal ein Straßenschild weggenommen, von einem Straßenschild. Das war einfach ein Straßenschild, das komplett original nachgemacht ist. Es war magnetisch auf einem Straßenschild drauf, das konntest du runternehmen, dann war quasi auf der Rückseite halt das Logbuch.
Ach, geil.
So, und da laufst du jeden Tag dran vorbei. Du würdest ja niemals drauf kommen. Das ist halt eine komplette Parallelwelt, die sich da so eröffnet hat irgendwie. Mhm. Und was halt auch jeden Tag auch einen Grund hat, dass man wieder rausgehen kann. Weil wir kennen es ja alle so, man denkt, die Nachbarschaft, ja, ich bin jetzt auch schon 1000 Mal hier lang gelaufen, Abendspaziergang hier mit dem Hund mal raus. Aber man glaubt halt nicht, was es dann halt alles wieder gibt in der Umgebung. Und dann gehst du lernst in der Umgebung wieder auf eine ganz, ganz andere Art und Weise kennen. Das ist Mega.
Ja, so ein schönes Beispiel ist da zum Beispiel, da wo ich aufgewachsen bin, die Bushaltestelle, von der ich aus immer in die Schule gefahren bin. Ich bin da jahrelang weg, jeden Morgen da hingelaufen, jeden Mittag da angekommen oder jeden Nachmittag. Ja, und jetzt letztes Jahr waren wir zum ersten Mal da, seit wir Cacher sind. Ja, wusste ich nicht. Die ganze Zeit war da ein kleines Döschen versteckt hinten so. Cool. Das ist halt total witzig, wenn man so weiß, so von noch gar nicht so langer Zeit wusste ich nicht, dass hier was ist. Und andere sind schon immer hier hingegangen und hatten dann dieses Ziel hier und hatten hier diese Dose, die unbedingt finden wollten. So. Ja, wie Rickard schon sagte, das war eine ganz neue Welt, die sich eröffnet hat und hat uns total in ihren Bann gezogen, direkt von Anfang.
Könnt ihr noch mal was zu diesen verschiedenen Cache-Typen sagen? Ihr hattet hier einige im Blogartikel übrigens. Bei vanlust.de, dort unter der Podcast-Folge, findet ihr die ganzen Sachen noch mal detailliert beschrieben. Erzählt da mal was zu den ganzen verschiedenen Typen. Ihr habt ja schon viele angerissen.
Also so das Gängigste, würde ich sagen, sind sogenannte Petlinge. Das sind kleine Flaschenrohlinge. Die werden gern genutzt für Cache, weil sie zum einen günstig sind, glaube ich. Also nee, die sind günstig, man kann sie in großen Mengen besorgen, zum Beispiel auch, es gibt so Power Trails, dass man dann mal 200 Cash in einer Runde zum Beispiel holen kann oder sowas, wenn es einem wirklich darum geht, einfach mal durchzupowern oder viele Punkte zu machen oder sowas. Und natürlich auch so kleine Dosen, Tupperdosen, Brotdosen werden da oft genommen, die dann einfach irgendwo versteckt werden. Es gibt auch ganz kleine Dinge, die nennen sich Nano-Cash. Das sind super, super kleine, total fitzelige Dinger, die man als Cacher eigentlich überhaupt nicht gerne sucht, wenn man die...
Groß wie die Kuppe von einem Finger, vom kleinen Finger.
Genau, muss man dann so ganz blöd aufdrehen mit den Fingern und dann hat man da so einen ganz, ganz kleinen Lochstreifen.
Wenn man es dann erstmal findet,
genau, das ist ja schön. Dann muss man den wieder zusammenrollen, wieder da reinstecken. Also das mag eigentlich keiner, trotzdem gibt es das und ist irgendwie auch trotzdem manchmal cool zu finden. Ja, dann gibt es eigentlich alles. Also wirklich große Dinge. Es kann, wie Rickard schon meinte, Vogelhäuser sein, Stromkästen, was man jetzt so oft noch sieht. Aber ansonsten ist da der Kreativität, also wir können gar nicht sagen, so das und das gibt's noch, weil es einfach alles gibt. So, man muss sich halt vorstellen, wie gesagt, das Spiel kommt von der Community selber. Das heißt, jeder, der das spielt, hat so sein eigenes Hobby zu Hause zum Beispiel oder eine eigene Sache, mit der er sich beschäftigt und denkt so, oh ja, zu diesem Thema mache ich jetzt einen Cache zu Hause. Und das ist ja total verschieden, weil es so viele verschiedene Menschen gibt. Dadurch kommt halt eine große Sammlung an echt coolen Caches, die man in ganz Deutschland noch weiter hinaus entdecken kann.
So. Man kann das noch so unterscheiden in einmal Gadget Caches, also das sind alles so Caches, wo du läufst quasi mit deiner App und du navigierst dahin und dann gehen halt die Meter runter, so du siehst alles, also das ist sehr, sehr intuitiv, man lernt das relativ schnell, wie man damit umgehen kann oder soll. Und dann kommst du halt vor Ort an bei so einem Gadget Cache und dann hast du nicht die Dose gefunden, sondern dann gehst halt erst los. Dann musst du halt dann ein Rätsel machen oder du musst irgendwie ein Meter hohes Rohr mit so zwei Stecknadeln immer so eine Dose hoch manövrieren.
Also ganz viele Löcher drin, du hast mit so zwei dünne Stöcke, um da die Dose von ganz unten aus dem Rohr zum Beispiel hoch zu buxieren.
Oder du musst halt 2 Liter Wasser mitnehmen, unten zuhalten, das Loch reinschütten, das ganze Wasser, dass es dann hochkommt, dass es dann hochgeschwommen kommt. Also Deutschland ist halt tatsächlich auch, wir sind ja eh so ein Ingenieursland und ein Tüftler. Und deswegen ist auch Deutschland das Nummer 1 Geocaching-Land in der ganzen Welt. Also es gibt wirklich Geocaching-Tourismus, die wirklich jedes Jahr gibt es unzählige Menschen, die nach Deutschland kommen, dann hier irgendwie 2 Wochen aus Amerika, dann hier nur Geocaching-Urlaub machen und einmal alle Städte abfahren und diese krassen. Und dabei sind halt diese Hauptstädte des Geocachings sind halt nicht irgendwie Berlin, Hamburg, sondern es sind Eutin, es ist Hannover, es ist Wachtendonk, es ist Aying, das sind alles so kleine Orte, die man eigentlich, die kennst du nicht. Also da weißt du nicht, was das ist, aber da haben dann halt irgendwie die Cache-Owner haben dann da, also gerade in diesen Orten, glaube ich, irgendwie besondere Connections zur Stadt und bekommen da gefühlt alles erlaubt. So. In Wachtendonk zum Beispiel ist in der Nähe von Venlo, ist eigentlich 14 Kilometer von Venlo entfernt, aber deutsche Seite noch. Da hat ein Owner so hinbekommen, der hat so einen Ansturm auf diese Stadt gebracht, weil das halt
das Dorf, das ist das, klar, ganz kleiner Ort. Ja, das ist ein
ganz, ganz kleiner Ort. Und die haben da jetzt halt, also die ganze Wirtschaft freut sich darüber, die Restaurants freuen sich, der Campingplatz freut sich, irgendwie die Hotels freuen sich, weil da halt, das sind alles Caches, die haben halt, also es gibt halt nach Favoritenpunkte, kann man da, also man kann, wenn du
bei
10,
Facebook ein Like setzen.
Genau, aber wenn du musst 10 Caches finden, dann bekommst du einen Favoritenpunkt, den du vergeben kannst. Und das sind genau wie so ein Like bei Facebook. Und danach orientiert man sich natürlich. So, man guckt, wo sind die meisten Favoritenpunkte. Und eben da in Wachtendonk ist es nun mal eben so. Und da brauchst du aber für viele Cases halt auch einen Adventskalender, würde ich gleich schon sagen, einen Kalendertermin. Also weil halt irgendwie nur zwei Teams am Tag starten können. Ja. Oder weil irgendwie gewisse Werkzeuge am Start vorhanden sein müssen, die du mit auf eine Runde nimmst oder sowas. Mhm. Deswegen können das nur ein bis zwei Teams am Tag machen. Und da sind teilweise bis 2021 alles ausgebucht, so, weißt du? Ja. Und das jedes Wochenende. Also das heißt, jedes Wochenende sind da Leute, die dann halt das ganze Wochenende da verbringen und dann halt da auch echt Geld in der Stadt lassen, so, weißt du? Und dann hat der Bürgermeister wahrscheinlich gesagt, ey, so geil, so ja. geil. Lass mal hier kommen, dann hast du noch ein bisschen mehr Chancen. Tob dich mal aus, so, weißt du?
Ist ein cooles System auf jeden Fall auch, ne? Ich meine, ich habe gerade so weitergedacht, eben, weil du schon gesagt hast, Campingplätze auch, ne? Wenn man irgendwie einen Campingplatz aufmacht oder einen coolen Campingplatz hat, wenn man dort irgendwo einen Cache versteckt in der Nähe, dann hast du da natürlich auch einen guten Zulauf zu. Das ist halt schon eine coole Variante.
Da gibt es zum Beispiel im Erzgebirge, gibt es das Team Thalheim. Grüße, falls ihr das jetzt hört. Und das ist ja ein Geocaching-Team, die sitzen, wie gesagt, im Erzgebirge, im Vogtland.
Erzgebirge, Vogtland ist runter.
Ja, Erzgebirge ist schon runter. Sorry. Okay. Auf jeden Fall, das ist eine Gruppe von Cachern, die sich zusammengetan hat. Und die haben, einige von denen haben zum Beispiel auch einen Campingplatz. Und die haben da einen ganz besonderen Cache. Und da muss man sich quasi als Cacher selbst ein Holzbrett nehmen, das man als Lattenzaun verwendet. Und die haben nämlich den kompletten Campingplatz mit den Latten, die das Logbuch darstellen, von den einzelnen Cachern. Der umrandet quasi einmal den Campingplatz. Das heißt, man läuft darauf zu und man sieht einfach kompletten, total bunten Zaun. Da gibt es Leute, die haben eine ganze ein Autoheck genommen und das als Logbuch daraus gemacht. Hey. Das ist Wahnsinn.
Mit Lichteffekten drin und sowas. Ja. So. Ja, total. Also so und sowas lockt halt einfach an. Sowas lockt halt einfach, also das lockt Geocacher auf jeden Fall an. Wir haben einen guten Bekannten aus Hannover, der benutzt Geocaching als Marketing-Tool tatsächlich. Der hat eine Marketingagentur aufgemacht und hat halt mittlerweile Kunden wie Starbucks, wie Hugendubel, die Globetrotter, die halt dann Case zu ihrem Thema gebaut bekommen, wo du halt dann ins Geschäft reingehen musst, wo du irgendwie mit dem Schaufenster interagieren musst, immer unglaublich abgefahrene Sachen, wirklich, also unglaublich abgefahren. Ein Beispiel, was ich schon ganz oft auf YouTube zu sehen war, du hast einen Briefkasten, da steht eine Nummer drin, du rufst die Nummer an und dann steht ein Fenster, eine Schaufensterpuppe, die ihren Arm hochmacht und dann das T-Shirt hochhebt und dann steht da der Zahlencode, den du für den anderen Briefkasten brauchst, um da dann halt das Logbuch zu haben. So, weißt du?
Cool, ey. Also,
abgefahren, wirklich richtig, richtig abgefahren.
Ja, auf jeden Fall. Schön zu hören, dass man da so kreativ sein kann, ey, geil.
Außerdem gibt es noch, fällt mir jetzt auch gerade ein, sogenannte T5-Caches. Das sind quasi die für richtig die Adrenalin-Leute das Richtige sind. Also sowas wie Klettern, Tauchen oder Paddeln, was wir zum Beispiel super gerne machen. Das heißt Caches auf dem Wasser oder eben hoch im Baum, hoch auf dem Felsen, tief im Wasser, dass man danach tauchen muss oder so. Sowas gibt es eben auch. Also das ist halt auch so ein Punkt, dass wir sehen Geocaching einfach als perfektes Hobby für jeden, der sich irgendwie gerne draußen aufhält. So, deswegen besteht die Community auch aus so vielen verschiedenen Leuten, weil irgendwie jeder darin so seine Spalte findet. So die Leute, die es total sportlich mögen, die Leute, die einfach nur gern spazieren, Kinder, also Familien, die mit Kindern rausgehen, Paare wie wir, junge Paare, die einfach nur Bock haben, ständig was Neues zu erleben.
Rätselratten, weil es halt auch, da wollten wir auch gleich noch, das war ja eigentlich eine eigentliche Frage, was sind die Cache-Typen so, also da gibt es ja ganz viele verschiedene, das halt zum Beispiel Mystery, das sind halt so Rätsel-Case, wo du, bevor du die finalen Koordinaten bekommst, wo du hingehen sollst, um die Dose zu finden oder den Start zu finden, musst du halt dir erstmal halt ein Rätsel online irgendwie lösen. Das ist so crazy. Also da sind wir tatsächlich auch nicht so die Leute für, weil wir gerne draußen sind und nicht so viel drin hängen wollen.
Das ist dann viel so mit Codes zum Beispiel, dass man irgendwelche Codes lösen muss.
So Codierung halt, dass dann irgendwelche Alphabetstypen, ganz, ganz crazy Sachen, Batman-Alphabet, Vogel-Alphabet, dann sind irgendwelche Vögel auf so Stangen und die haben halt jeder Vogel hat halt einen Buchstabe quasi. Es gibt halt Listen und dann.
Also das ist halt, wie gesagt, wir sind eher so die Leute, die dann rausgehen und auch aktiv draußen suchen, aber man kann damit auch gut zu Hause an Regentagen im Winter, wenn es kalt ist, machen wir auch manchmal solche Rätsel, weil man einfach, ist dann besser als immer nur Fernsehen zu gucken oder irgendwas und dann wissen wir, okay, wir haben das jetzt gemacht und am Abend, wenn es dann aufgehört hat zu regnen zum Beispiel, fahren wir nochmal raus oder laufen nochmal los und holen uns dann das Döschen, was wir vorher halt das Rätsel gelöst haben.
Ja, cool. Ey, es gibt echt nichts, was es nicht gibt, ne? Also ich lese hier noch ein bisschen nebenbei so die ganzen Typen eben, die habt schon gesagt, Mystery, ne? Traditionelle sind halt so kleine Döschen, was man so findet, ne?
Ja, also Da direkt können wir direkt einsteigen. Also pass auf, das Traditionelle sind, das ist nur der Cache-Tweet, das bedeutet, dass du das, was auf der Karte angezeigt wird, der grüne Punkt, wenn du da hingehst, da findest du auch dann sofort das Logbuch. Mhm. Also du findest zwar eine Dose, vielleicht wo du noch ein Rätsel lösen musst, also du kommst nicht direkt dahin, also du, aber das ist ab vor Ort.
Ja, okay.
Und dann gibt es Multicast, das ist ein orangenes Symbol. Da findest du, wenn du zu dem Start gehst, also zu dem orangenen Punkt auf der Karte, da findest du nur die Startkoordinaten. Da findest du, das geht dann über mehrere Stationen, bis du dann schlussendlich zu dem Ort kommst, wo dann das Logbuch ist. Kann dann auch wieder ein Kasten sein, in dem du noch ein Rätsel lösen musst, bevor du rankommst. Aber das geht dann über mehrere Stationen. Das sind halt so Wandercase, manchmal bis zu 10 Kilometer oder der längste Case Deutschlands, glaube ich, von Sylt bis runter nach München irgendwie. Krass. So ein Fahrradcase über 12 Stationen oder so. Das ist richtig crazy. Mhm.
Dann gibt es Letterboxen, das sind eigentlich unsere Lieblingstypen tatsächlich, weil das sind auch relativ normale Case, also sind, das ist immer so schwierig zu sagen, weil jede Kategorie kann auch alles sein, aber da geht es einfach nur darum, dass du am Ende nicht nur dich in dein Logbuch einträgst, sondern eigentlich, es gibt so Stempel, Geocaching-Stempel mit deinem Nickname, mit deinem Logo oder sowas, kann man sich selbst erstellen lassen, kosten 10er oder so, oder man kann auch mit seinem Fingerabdruck dann da dran machen, aber bei den Letterboxen geht es darum, dass man Stempel sammelt. Also in jeder Letterbox ist dann auch ein Stempel drin, sehr oft individuelle Stempel, die halt dann irgendwie angefertigt wurden für diesen Cache und dann kannst du den halt in dein Sammelalbum so reinmachen. Das ist irgendwie ganz cool, weil das halt noch so ein Souvenir ist, was man halt wirklich dann in der realen Welt halt auch hat. Mhm. Ja, weil das ist auch beim Geocaching auch so ein bisschen der, viele Leute denken ja, jetzt finde ich da was und dann nehme ich das mit so, weißt du? Die Leute denken immer, das ist halt, man findet da einen Schatz und dann nimmt man das mit so, weißt du? Aber man trägt sich wirklich nur ein und ist alles da, wie es so ist.
Der Schatz ist eigentlich nur das, dass man es gefunden hat, sozusagen.
Genau, ja. Das eigene Abenteuer.
Ja, genau. Ja, das passt ja irgendwie auch wieder so ein bisschen zum Vanlife, zum bewussten Unterwegssein letztendlich. Ne? Und da ist ja auch die Idee, also das Unterwegssein und das einfach zu genießen. So. Und das passt ja zu diesem Geocaching dann auch, dass man einfach diesen Weg genießt dorthin, dieses Abenteuer genießt. Und dann halt klar, diesen Treasure findet, diesen Schatz findet, den aber nicht mitnimmt, ne, sondern sich einfach einträgt und sagt, geil, ich war da, das habe ich schon erlebt und den habe ich schon gefunden und das habe ich schon gemacht. Und ja, genau. Super, super schön.
Anders einfach ran, so, wa? Ganz anders. Also, ich muss gerade an einen Cache in Garmisch denken, im Eibsee. Oder wir sind halt den ganzen Tag um den Eibsee drum herum gelaufen. Da war eine große Geocaching-Runde, die gibt es leider jetzt nicht mehr so ganz, also nur noch einzelne von denen. Und einer von den Caches liegt mitten auf einer Insel, im Eibsee drin. Und es war schon so 18 Uhr oder so. Und wir sind da so richtig runtergekraxelt, bis wir dann ins Wasser gekommen sind zu diesem Cache. Und die Sonne ging halt schon fast unter. Und dann meinte mir so, nee, jetzt, wir müssen den jetzt erholen, so, weißt du, weil wir dachten, man könnte laufen, da stand, je nachdem, wenn Hochwasser ist, dann musst du schwimmen, wenn nicht, kannst du darüber so laufen mit ein bisschen nassen Füßen. Und das war halt auch so ein geiles Gefühl, weißt du, weil dann bin ich dann da irgendwie um 19 Uhr dann halt so bei Sonnenuntergang Stimmung in den Eibsee reingesprungen, bin da auf diese Insel geschwommen mit so einem Stift im Mund wie so eine kleine Ratte so und hab dann da wie so ein Urzeitmensch, ich hatte keine Schwimmhose an, einfach nur eine Unterhose da so auf der Insel rumgelaufen, barfuß und geguckt, wo der Kelch dann da sein könnte. Sie hat mich navigiert, nee, ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts, so, weißt du. Und das ist halt tausendmal ein geileres Gefühl, als einfach, ja, wir sind nur in den Eibsee rumspaziert, weißt du.
Ja, genau.
Und das ist halt, das gibt dir halt nochmal dieses besondere Feeling, diese besondere Erlebnisse, die du halt sonst an so einem Ort halt nicht unbedingt, ja, die du sonst dann nicht erleben würdest, so einfach.
Ja, die Geschichte ist halt eine ganz andere, ne? So, wie gesagt, ja, ich bin um den Eibsee gelaufen, das war schön dort. Oder hey, ich hatte dort noch 2 Stunden Action und bin im Boxershort durch den See geschwommen, auf die Insel mit einem Stift im Mund. Und das ist eine ganz andere Sache, total schön, ja.
Ja, also es schafft auf jeden Fall ganz andere Erinnerungen. Ja.
Also das perfekte Spiel, der perfekte Sport, die perfekte Alternative zum einfachen Unterwegssein im Van. Und Geocaching ist natürlich auch weltweit, ne, verfügbar. Also ich habe schon gesagt, Deutschland ist irgendwie so eine Hochburg gefühlt irgendwo auch. Aber grundsätzlich kannst du Geocachen ja überall auf der Welt. Und in dieser einen App, in der Geocaching-App, ne, dort findest du, glaube ich, Caches überall in der Welt, ne?
Ja. Außer Nordkorea, da gibt es keinen, sonst überall.
Ja, krass.
Gab eine Zeit lang einen auf der ISS.
Echt?
Irgendein Astronaut muss auch schon mal Geocacher gewesen sein, der hat diesen Cache dann da oben versteckt, aber den kann natürlich kein Mensch jemals joggen, so, aber ihn gab es auf jeden Fall. Ja, das ist schon, Das ist schon crazy auf jeden Fall.
Ja, also auf der Antarktis liegen, glaube ich, auch 3 Stücke oder so.
Ich habe mir die App tatsächlich auch irgendwann mal runtergeladen. Wir haben das mal, Dolly und ich, ich glaube vor 2 Jahren oder so, da haben wir mal einen Cache irgendwie gemacht. Aber irgendwie ist das dann wieder in Vergessenheit geraten. Aber irgendwie kriege ich jetzt auch Lust, da doch mal ein bisschen auszuprobieren wieder. Weil es ist schon eine schöne Variante, ne? So.
Ja. Es ist halt, wenn man als ersten Cache, oder gerade wenn man da noch nicht so weiß von dem Spiel, man kennt das vielleicht, aber hat nicht so die Ahnung, was es da alles wirklich gibt. So. Dann macht man als erstes so ein kleines Döschen, was irgendwo im Wald unter so ein paar Stöcken liegt oder so. Das ist dann natürlich, verstehen wir auch, ist nicht so das krasse Erlebnis. Also für uns war es das trotzdem. Wir hatten so einen Cache, das war unser erster, und wir dachten da trotzdem so, was? Das liegt hier einfach so rum und keiner merkt das. Wie kann das sein? So. Ja. Ja, das war echt. Das hat uns dann trotzdem irgendwie gefesselt, aber ja, ich glaube, wenn man dann einfach mal ein bisschen dranbleibt, ein bisschen ausprobiert und ein bisschen so einen Eindruck bekommt, was es wirklich alles gibt und wie kreativ die Leute werden, und das ist einfach so cool, denn wie gesagt, wenn man sich gerne draußen aufhält, glaube ich schon fast, dass es kaum jemanden gibt, dem das nicht Spaß macht.
Ja, und ihr hattet in dem Blogbeitrag dazu, hattet ihr auch geschrieben, dass man zum Teil halt irgendwo auch in Lost Places oder sowas hereinkommt, was ja auch immer eine sehr, sehr spannende Sache ist. Könnte doch meine eigene Podcast-Folge irgendwie sein, so Lost Places irgendwie zu erkunden. Gibt es aber auch Dinge, die man irgendwie ein bisschen beachten sollte? Also gerade speziell zum Beispiel so Orte, wo es so manchmal doch nicht so super gut ist?
Also es gibt diesen Grundsatz, um kurz auszuholen, Geocacher sind, also man erkennt die schon ganz gut eigentlich immer, so untereinander, und es ist auch eine sehr, sehr, sehr enge Community, also es ist ein krasser Austausch da, und alle Leute, die nicht dazugehören, sind Muggel, wie es bei Harry Potter so ist. Mhm. Und vor denen sollte man immer so sich ein bisschen in Acht nehmen, also man sollte, das ist halt dieser Grundsatz, so verhalte dich unauffällig, so. Du musst jetzt nicht so einen auf Spion machen.
So war das früher tatsächlich mal, als das Spiel rausgekommen ist quasi und die Leute dann diese Parallelwelt für sich entdeckt haben. Da war das richtig krass. Du wurdest richtig verpönt, wenn du da in der Öffentlichkeit erzählt hast, dass du Geocacher bist. Das war ganz geheim, das ist dann ganz elitär. So.
Ja.
Und manche Leute, die das halt schon lange spielen, die denken auch heute noch so. Aber so krass ist es natürlich nicht mehr. Es geht halt nur darum, dass man eben nicht, wenn man jetzt in einer Großstadt irgendwo einen Cache zum Beispiel birgt und man macht das total auffällig und dann sieht das irgendjemand, sei es jetzt ein Junkie von der Straße, der denkt, da ist irgendwas versteckt für ihn, oder auch nur irgendjemand anders, irgendwelche Kids, die Bock haben zu randalieren oder so, die sehen dann, da ist irgendwas, ich guck mal nach, ist nicht das, was ich wollte, schmeiß es weg oder so, und schon ist der Cache.
Ja,
genau.
Ja, und das ist auf jeden Fall halt das, was man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man selbst loszieht, und sonst steht es auch eigentlich immer in den Beschreibungen drin, also es gibt halt quasi, wenn du diesen Punkt hier anklickst, den du jetzt hier ausgesucht hast, dann gibt es auch immer eine Beschreibung zu. Also gibt immer eine Textbeschreibung auf Englisch, auch oft auf Deutsch, auch oft auf Englisch, wo da einfach kurz was zur Geschichte, zu diesem Ort zum Beispiel steht. Also das Geocache ist echt der perfekte Reiseführer, war wirklich, weil du kommst an Orte, die stehen in keinem Reiseführer, weil dich halt die Leute halt aus dem Ort dahin bringen. Die bringe ich halt noch so zu einer Bank irgendwie auf so einer Aussicht, die, wo du halt sonst nicht hingekommen wärst, so, weißt du, weil. Und erzählen ihnen halt irgendwie, ja, hier hat halt mal, keine Ahnung, Rosamunde Pilcher wurde mal gedreht oder so ein Kram, weißt du? Mhm. Und hier kannst du es noch erkennen an dem Baum, da haben die irgendwas gemacht, so ein bisschen. Das ist halt so, bringt dir auf jeden Fall auch immer was bei, so. Und wie gesagt, zeigt dir halt was. Und was im Geocaching auch gibt, vor allem auch dieses nachhaltige und dieses bewusste Reisen, CITO, das ist so ein Grundsatz, Cash in, Trash out heißt das. Mhm. Das bedeutet, dass jeder Geocacher, der rausgeht, gerade auch in den Wald, eigentlich immer einen Plastikbeutel oder einen Beutel dabei haben sollte und auf dem Weg zum Cache halt Müll einsammeln sollte einfach.
Mhm. Und auch den Ort so zu verlassen, wie man ihn vorfindet, beziehungsweise ihn vorfinden möchte.
Ja, yeah, genau. Heißt,
man findet, man hat einen Cache im Wald, dass man einfach guckt, okay, da liegt Müll, das ist selbstverständlich, dass man den mitnimmt, so, weil das wir, die Community, alle schätzen die Natur, oder ich würde sagen, der Großteil, es gibt natürlich immer die Ausnahmen.
Ja, natürlich.
Ja. Aber uns zum Beispiel hat das Spiel auch noch viel näher. Wir waren vorher schon relativ umweltbewusst, würde ich sagen, aber durch Geocaching und auch Mikrocamping vor allem, aber durch diese beiden Hobbys sind wir so viel näher in der Natur drin, weil wir einfach viel mehr unsere Zeit in der Natur verbringen. Wir kommen an Orte, wo sonst keiner ist, und dann finden wir da Müll und denken uns, wie kann das sein? Wieso ist hier Müll? Hier darf doch kein Müll liegen. Und ja, auf so eine Art, auf diese Art sind wir halt irgendwie immer weiter da auch reingewachsen, so in dieses, ja, uns umweltbewusster zu binden.
Und genau das ist es, ne? So vanlustbewusst auf Rädern ist ja auch, also ein Großteil von uns ist halt Thema Müll natürlich auch, ne? Weil wir sind eben alle in der Natur unterwegs, wir sind alles Camper, wir wollen alle die Natur genießen. Und wir können es halt alle nicht genießen, weil halt Müll rumliegt. Ne? Jetzt mal nicht davon ausgegangen, dass Leute das bewusst irgendwo hinschmeißen. Es kann immer mal irgendwas liegen bleiben. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn wir saubere Ortschaften finden. Und deswegen ist natürlich ein Grundsatz auch, immer den Ort sauberer zu hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat. Und das finde ich extremst toll, dass das in der Geocaching-Szene da auch ganz, ganz groß geschrieben wird, ne? Dass man eben genau dieses Thema mit reinnimmt. Und das passt ja auch wieder zu den 10 Geboten für Camper, ne? Die wir aufgestellt haben, wo auch eben ein Gebot davon ist, man soll die Orte sauberer hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Und ja, das finde ich total schön, dass ihr das jetzt gerade auch nochmal so in den Mittelpunkt gestellt habt. Weil, ja genau, für mich ist das Geocaching jetzt irgendwie eine super Variante, um aktiv einen Ort zu erleben, ja, und auch Hintergründe zu erleben, so wie du gerade gesagt hast, hier war Rosamunde Pilcher, bla bla bla. Aber man erfährt halt ganz viel von der Gegend und man geht halt ganz bewusst mit der Natur nochmal um, weil man, ne, also so wie du es gerade beschrieben hast, Rickard, dass man ja auch achten soll, dass Leute einen da nicht direkt erkennen, ne, so dass man irgendwie da so Sachen macht und so. So, und das ist ja irgendwo auch ein achtsamer Umgang, ne, mit seinem Umfeld zu gucken, okay, schauen, da sind da viele Leute, gehe ich jetzt in den Wald oder gehe ich da jetzt nicht rein? So, und ja. Das ist schön, einfach zu sehen, dass man da wirklich bewusst mit umgeht und macht, bringt mir gerade immer mehr Spaß, da auch das noch mehr auszuprobieren.
Auf jeden Fall. Ja, unbedingt, unbedingt. Es gibt halt auch Sito-Events, also bei mir wirklich immer noch Events veranstaltet, also jetzt natürlich wegen Corona ja auch nicht, aber alle möglichen Sachen, also irgendwie, dass man sich einfach nur so trifft und dann so einen Stammtisch hat, es gibt aber halt auch eben, also in jeder Stadt gibt es sowas eigentlich, dann gibt es aber halt auch Bastel-Events, wo man halt dann zusammenkommt und dann halt irgendwie an so Caches rumbaut, dann aber auch eben diese Sito-Events, wo dann halt man zusammen loszieht, irgendwie mit dem Kanu, oder mit oder in den Wald geht und da halt einfach dann aufräumt, dass man aufforstet, also dass Bäume gepflanzt werden. Also es gibt alle möglichen, oder es gibt ganz viele Vogelhäuser oder Brutkästen für Fledermäuse oder so. Oder dass sowas gebaut wird und das dann auch mit dem Narwhal dann wieder zusammen dann da in den Wald gebracht wird. Also um halt auch die Natur was zurückzugeben, weil das ist ja eben unser Playground so.
Ja.
Und beim Geocaching gibt es zum Beispiel auch Earthcaches. Das sind so, die bringen, das sind Cash, da findest du nichts, also du findest keine Dose vor Ort, das ist wirklich, da geht es nur darum, die bringen dich an einen extrem besonderen geologischen, geografischen Ort, irgendwelche Kreidefelsen, irgendwelche Findlinge, alles, kannst dir alles Mögliche vorstellen, also das ist eigentlich auch ein richtig guter, ich finde, daran orientieren wir uns oft, um halt einfach auch besondere Naturplätze zu finden, so, weil man halt, wenn du jetzt irgendwie mal so Hamburg Natur eingibst oder so, dann kommt halt immer nur halt ein paar Wälder, Lüneburger Heide und die Nordsee, so, weißt du, aber diese kleinen Sachen, die vielleicht halt nicht bei TripAdvisor angezeigt werden, weil sie halt nicht die Allgemeinheit interessieren, aber die für uns halt trotzdem irgendwas Besonderes sind, auf die werden wir halt dann oft durch diese Earthcaches aufmerksam.
Genau.
Da gibt es dann halt auch Fragen zu beantworten, weißt du, so ein paar Fragen, dann muss ich auch wirklich dann mit diesen Dingen auseinandersetzen, was dann auch dann gerade da halt vor einem befindet. Ja, also merkst du es auf jeden Fall breit gefächert so, wa?
Ja, super spannende Sache. Also wirklich, also man kann es ja auch echt online spielen, wie ihr vorher gesagt habt, ne? Für die nicht gerne rausgehen oder wenn das Wetter schlecht ist. Aber vor allen Dingen geht es halt darum, draußen auch zu sein. Und das ist irgendwie schön. Und wie gesagt, wir Vanlifer, wir Camper, wir wollen ja alle draußen sein. Deswegen machen wir das ja auch. Und warum dann nicht mit so einer schönen, kreativen Variante auch ein bisschen die Umgebung zu erkunden? Also einfach eine super, super schöne Sache. Haut nochmal, ihr habt schon ein paar Geschichten rausgehauen, die ihr so erlebt habt, aber vielleicht habt ihr nochmal so ein, zwei richtig spezielle Geschichten so zum Abschluss nochmal.
Eine fällt mir gerade direkt ein, also es war noch, wo noch in Deutschland der Lockdown in Anführungsstrichen war, so wie wir ihn hier hatten, da wurde das gelockert, dann durfte man wieder zu Pferd unterwegs sein. Und beim Geocaching gibt es auch Nachtcaches, das lieben wir besonders, also da zieht man halt erst nach Sonnenuntergang los, weil man halt manche visuelle Effekte wie Reflektoren oder andere Dinge, ich will jetzt ja gar nicht zu weit ins Detail gehen, nicht erkennen kann, so genau mit, oder genau UV-Licht, das kannst du bei Tageslicht, man kannst du ja siehst du ja kein UV, wenn du mit einer UV-Taschenlampe dann da rumwedelst.
Ja.
Sowas muss dann halt nachts gemacht werden. Und da waren wir in einem Wohngebiet hier im Hamburger Norden unterwegs, wie gesagt zu viert. Alle sportlich angezogen, Rucksäcke an.
In einer schicken Wohngegend, wohlgemerkt.
Dann um so einen Kreisverkehr da rumgetigert, weil da irgendwas versteckt sein sollte. Und dann meinte ich schon so, boah, irgendwie ist hier gerade so viel Verkehr. So komisch, weil es war 3 Uhr nachts oder so. Es war echt richtig total komisch.
Und es ist ein Auto nach dem anderen irgendwie an uns vorbei.
Genau, wir sind in diesem Kreisverkehr und auf einmal sehen wir so, wie der Kreisverkehr komplett voller Autos ist und ein Auto, so ein kleiner Peugeot 308 oder so. Wir sind auf so einer Fußgängerinsel auf diesem Kreisverkehr und komplett auf uns zugerast kommt. Und ich dachte, der befährt uns jetzt einfach komplett. Ja. Direkt Polizei rausgesprungen. Der ganze Kreisverkehr waren alles Polizeiautos. Ach, die dachten, die hätten eine Einbrecherbande erwischt. Und dabei waren es einfach nur Geocacher. Oh. Meinten, wir machen Geocaching. Die so, okay, alles klar. Sind wieder eingestiegen, zurückgefahren und weggefahren. Der ganze Kreisverkehr wieder leer. Also das war schon wirklich abgefahren auf jeden Fall.
Das stimmt. Ja, aber da merkt man auch mal wieder, ne, dass man halt bewusst damit umgehen soll. Ne? Und klar, ich meine, wenn ihr vier, ne, da mit Rucksäcken drauf, da zusammen nachts durch.
Ja, es war kalt auch, wahrscheinlich Kapuzen angehabt oder so.
Taschen in der Hand.
Ja, stimmt so.
Ja, aber cool, ne? Spannend, das auch mal so zu sehen, dass das natürlich ganz anders wirken kann halt auch.
Ja,
total. Was gibt es noch so richtig? Wir haben halt so viele Sachen erlebt, wa?
Also was mir gerade noch einfällt, ist halt ein sehr besonderer Cache, den es zum Beispiel hier in Hamburg gibt. Das ist ein Echtzeit-Cache. Der nennt sich Die Flut. Und da ist quasi, wir waren ein Team von, wie viele Leute waren wir insgesamt?
25.
In beiden Teams?
Insgesamt waren wir 25,
glaube ich. Genau, also ungefähr 25 Leute. Es wurden in 2 Teams aufgeteilt, Innen- und Außenteam sozusagen. Mhm. Das Innenteam waren diejenigen, die ganze Zeit Rätsel gelöst haben, und das Außenteam, wozu wir gezählt haben, mit Informationen, wo wir quasi hin müssen, permanent ausgestattet hat. Und das ist halt, wie gesagt, ein Echtzeit-Cache, und die Aufgabe war es, virtuell quasi, das ist natürlich nicht in echt passiert, die Fluttore Hamburgs zu schließen, bevor die Flut kommt. Und das heißt, wir sind wirklich einen Tag lang, ich glaube, es ging 8 Stunden. Sind wir wirklich komplett den ganzen Tag lang hin und her gerannt, die ganze Zeit mit dem anderen Team am Telefonieren und hin und her schreiben, wo wir hin müssen und so. Und das war ein Riesenabenteuer. Man hat sich irgendwie, also wirklich, es ging direkt los und wir sind losgerannt. Also wir sind wirklich von Station zu Station in den Bus reingerannt und die ganze Zeit die Zeit im Nacken und alles. Und das war echt, mega spannend, das auch noch zu machen.
Aber was ich noch vielleicht dazu abschließend sagen möchte, ist, also, dass wir durch Geocaching einfach, wir gehen gerne in Höhlen, wir klettern gerne ein bisschen irgendwo rum, und dass du durch Geocaching immer noch so ein Highlight hast, weißt du? Du hast schon mal dieses Natur-Highlight und du hast dann in dieser Höhle, wo alle Leute nur durchlaufen, hast du dann doch nochmal irgendwo, wo du nochmal so ein bisschen hochklettern musst, wo kein anderer ist, wo dann deine Dose da versteckt ist. Du kommst immer noch mal so, du kommst da, wo für die normalen Leute der Weg vorbei ist, da fängt der für Geocacher so ein bisschen an. Weißt du, was ich meine? So, das irgendwie, man ist dann doch immer noch, das ist noch irgendwie abenteuerlich. Und man denkt sich immer so, boah, what the fuck. Und das sind auch, also ich glaube, gerade in solchen Fällen sind das so immer locker die Hälfte der Fälle, wo man immer danach denkt, so krank, dass wir das geschafft haben. So, was haben wir da irgendwie zugetraut, so, weißt du? Also, weil das halt manchmal echt verrückt ist. So. Aber das ist halt auch das Ding, wenn irgendwo eine Dose versteckt ist, dann hat man halt auch einen Anreiz, irgendwie da hinzukommen. Und man denkt, okay, da waren schon Leute, die sind da ja auch irgendwie hochgekommen, also müssen wir da ja auch irgendwie hochkommen, so, weißt du? Aber dazu muss man trotzdem sagen, ey, ohne Witz, Freunde, alle, die das jetzt hören, übernehmt euch da nicht. Guckt wirklich, dass ihr nur das macht, was ihr auch machen könnt, und dass ihr auch nicht alleine irgendwie rumkraxelt, sondern dass ihr mindestens zu 2 Zeiten, dass einer auf jeden Fall auch safe ist, falls da halt mal einer abrutscht von euch, dass da halt auf jeden Fall, da nichts schief gehen kann, so, wa?
Ja.
Dass man nicht, dass kein Cache, das steht auch in all diesen ganzen Kletter-Caches und so, kein Cache ist es wert, sein Leben zu riskieren, so, weißt du, wegen einem Punkt einfach so.
Ja. Ganz, ganz wichtiger Punkt,
Weil teilweise wirklich bis zu 30 Meter in Bäumen da hochgeklettert wird, mit verschiedenen Seilen hochwerfen und dann von einem zum anderen und Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, ich meine, die besten Beispiele sind halt eben Kletter-Caches, ne, oder Tauch-Caches oder sowas, ne? So, das macht keiner, der irgendwie Laie ist. So, da muss man schon wissen, was man wirklich tut. Und dann sollte man da auch vorbereitet sein bei so Sachen, ne? Oder, keine Ahnung, in den Alpen auf 4000 Metern oder sowas, da läufst du nicht einfach mal schnell hoch, ne? Also da, deswegen der Punkt auf jeden Fall auch nochmal mit Ausrufezeichen, so, achtet da auf euch, riskiert nicht euer Leben, sondern fangt klein an, arbeitet euch hoch und, ne, vielleicht trefft ihr mal irgendwelche coolen Leute, die klettern, und die gehen dann mit dir dahin oder sowas. Ne? So, also irgendwie sowas.
Garantiert.
Schließt euch da zusammen. Ja. Das ist auf jeden Fall eine tolle Variante, und nochmal gut, dass ihr es erwähnt habt, auf jeden Fall. Spannende Geschichten habt ihr da schon mit Geocaching erlebt. Danke, dass ihr da nochmal so ein bisschen ausgeführt habt, was Geocaching überhaupt ist, wie das funktioniert. Und mich würde jetzt mal interessieren, alle Zuhörer da draußen, wer von euch schon mal Geocachen war und ob ihr da irgendwie noch coole Erlebnisse habt, teilt die uns auf jeden Fall mal mit. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten könnt ihr bei uns im Blogbeitrag natürlich einfach alles nochmal nachlesen. Da ist alles nochmal beschrieben. Da ist auch die Verlinkung zu der App dazu. Und da ist natürlich auch nochmal die Verlinkung zu den beiden, zu ihrem Blog Frieda Reist.com. Und unter Geocaching haben die beiden da auf jeden Fall auch nochmal einiges geschrieben zu dem Thema. Könnt ihr euch auch nochmal belesen und nachschauen. Danke euch, ihr beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke dir.
Danke, dass wir so vorstellen konnten. Und noch eine Sache vielleicht, wenn ihr da jetzt mit echt mit anfangt, so war, und ihr, also guckt euch die Bilder an, die jetzt im Blogartikel sind, dann seht ihr auf jeden Fall, was es da gibt, dass ihr nicht enttäuscht sein müsst, wenn ihr wirklich in der Anfangszeit nur kleine Dosen findet. Orientiert euch vielleicht direkt mal irgendwie an, man kann filtern. So, sucht euch mal nur große Caches zum Beispiel raus. Und nicht diese Mikros oder anders. Weil anders kann alles sein. Anders sind halt auch eine Webcam, eine Fake-Webcam, so, wo du halt auch niemals drauf kommen würdest. Also guckt, dass ihr dann nur große und guckt nach Favoritenpunkten. Vielleicht, dass ihr da schon mal so bessere Dinger macht, die irgendwie, also die halt in dieser Basisfunktion drin sind. Da gibt es auf jeden Fall garantiert welche.
Wie gesagt, lasst euch nicht davon unterkriegen, wenn ihr dann doch nur mal nur die ersten paar Dosen, wirklich nur Dosen sind. Da wartet auf jeden Fall ganz, ganz viel. Draußen. Über 400.000 in ganz Deutschland.
Wow, das ist eine Menge. Cool, dann wünschen wir euch jetzt auf jeden Fall mega, mega viel Spaß beim Geocachen. Wie gesagt, schaut auch mal bei Frieda Reist vorbei auf Instagram, auf dem Blog, überall. Da sind die beiden anzutreffen und da könnt ihr die kleinen Abenteuer der beiden mal besuchen und gucken, was sie so machen. Habt einen wundervollen Tag, ihr Lieben da draußen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ciao.
Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust, bewusst aufrädern.